Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das Vertrauen scheint zurück. Die UBS zieht wieder Kundengelder an. Der automatische Informationsaustausch scheint vom Tisch. Die Schweiz und Großbritannien verhandeln definitiv über eine Abgeltungssteuer. Und Iran unterstützt die afghanische Führung mit Millionen. Und die USA sind konsterniert. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Im Studio sind Nicole Frank und Regula Siegfried mit den Nachrichten.
Die UBS hat im dritten Quartal einen Gewinn von 1,6 Milliarden Franken erwirtschaftet. Das ist weniger als die 2 Milliarden im zweiten Quartal. Die UBS hat erstmals seit Anfang 2008 keine weiteren Kundengelder mehr verloren, sondern vielmehr neue erhalten, nämlich 1,2 Milliarden Franken. Die verwalteten Vermögen liegen jetzt bei 2180 Milliarden Franken. Im Kanton Zürich sollen künftig in allen Gemeinden dieselben Regeln für die Einbürgerung gelten. Der Kantonsrat genehmigte in einer ersten Lesung das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz. Erleichterungen bei der Einbürgerung junger Ausländer gibt es nicht. Ein Gesuch stellen kann, wer seit mindestens 3 Jahren in einer Gemeinde wohnt. Chancenlos war der Antrag der SVP, junge Ausländer nur mit einer Probezeit von 3 Jahren einzubürgern. Afghanistans Präsident Karzai hat bestätigt, dass er von Iran regelmäßig Hilfsgelder entgegennimmt. Es handle sich um offizielle Zahlungen, um die Arbeit seiner Regierung zu unterstützen. Solche Zahlungen gebe es auch von anderen befreundeten Ländern wie den USA, sagte Karzai vor den Medien. Zuvor hatte die New York Times über verdeckte Zahlungen aus Iran berichtet, die an afghanische Parlamentarier, Stammesführer und auch Taliban gegangen seien. In Deutschland müssen Bahnreisende heute mit Störungen rechnen. 2 Gewerkschaften haben einen Warnstreik angekündigt, der 2 bis 3 Stunden dauern soll. Schwerpunkte sind das Ruhrgebiet und Bayern. Die Gewerkschaften wollen durchsetzen, dass bei allen Bahnunternehmen die gleichen Löhne bezahlt werden. Derzeit liegen diese bei den Privatbahnen tiefer als bei der Deutschen Bahn. Erste Streikaktionen haben im Nahverkehr begonnen. Auch Fernverbindungen sollen beeinträchtigt werden. Das ungarische Parlament sagt deutlich Ja zu einer Rentenreform. Die Pflichtbeiträge der Arbeitgeber an die privaten Rentenversicherungen sollen 1 Jahr lang an die Staatskasse gehen. Das bedeutet rund 1,5 Milliarden Euro mehr Einnahmen für den Staat. Die Europäische Union kritisiert, die Reform wolle nur Löcher im Staatsbudget stopfen. Russland kann sich nach den Worten von Finanzminister Kudrin keine höheren Sozialausgaben mehr leisten. Das Defizit in der Rentenkasse beträgt allein für dieses Jahr laut Kudrin 34 Milliarden Franken. Finanzminister Kudrin möchte das Renteneintrittsalter erhöhen, was Ministerpräsident Putin jedoch ablehnt. Dieser hatte in seiner Zeit als Präsident die Renten jedes Jahr erhöht. Die Russen gehen heute mit 60 Jahren in Pension, die Russinnen mit 55. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 70 Jahren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.434 Punkten plus 0,3%. Der Dollar wird zu 97,28 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,3573 bzw. zu 1,3958 $. Und das Wetter heute Dienstag, meist sonnig, im Norden zunächst gebietsweise Hochnebel, im Norden um 7 Grad, im Süden 12 Grad.
Guten Morgen, die Zeit 7.04 Uhr. Vor kurzem hat die UBS ihre neuesten Geschäftszahlen veröffentlicht. Dabei fällt auf, die Bank hat im dritten Quartal erstmals seit der Finanzkrise keine weiteren Kundengelder mehr verloren, sie hat vielmehr neue dazugewonnen. Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion, da werden die UBS-Manager aufatmen.
Ja, ich denke, die dürften ziemlich erleichtert sein. Es ist schon ziemlich wichtig jetzt zu sehen, dass die UBS eben erstmals wieder mehr Kundengelder anvertraut bekommen hat, dass das Kunden von UBS-Konti abgezogen haben. Wenn wir zurückschauen seit 2008, also seit die Finanzkrise so richtig in Schwung gekommen ist, seit die UBS auch zig Milliarden in den Sand gesetzt hat, da haben die Kunden fast 400 Milliarden Franken von UBS-Konti abgezogen. In den letzten Monaten zeichnete sich bei der Bank ab, dass dieser Kunden Millionengeldabfluss sich kontinuierlich eingedämmt hat und nun eben erstmals gut 1 Milliarde Franken neues Kundengeld gewonnen. Das ist noch nicht wahnsinnig viel, aber die Erleichterung, wie Sie gesagt haben, die dürfte doch ziemlich groß sein bei CEO Oswald Grübel und seinem Team.
Schauen wir uns den Gewinn der UBS an. Der ist im 3. Quartal zurückgegangen. Was ist denn hier der Grund?
Ja, es ist der gleiche Grund, wie wir das schon bei der Credit Suisse oder auch bei den amerikanischen Großbanken gesehen haben. Das Geschäft in der Investmentbank, das lahmt. Die Kunden scheuen zurzeit das Risiko. Sie machen kaum komplizierte Finanzgeschäfte an den Finanzmärkten, irgendwie mit Aktiendeals oder Anleihenkäufen. Und das heißt dann eben für die Banken, es gibt auch keine Kommissionen zu verdienen, wenn die Kunden so passiv sind und das Risiko scheuen. Deshalb hier hat die UBS in der Investmentbank sogar einen Verlust eingefahren. Und für den Gesamtkonzern gibt das dann am Schluss noch einen Gewinn von 1,7 Milliarden Franken. Das ist weniger Gewinn als noch zum Beispiel im 2. Quartal, aber es ist doch besser als erwartet. Das hat aber vor allem mit Steuergutschriften zu tun. Insgesamt kann man sagen, die UBS konnte sich dem schwierigen Umfeld in der Branche nicht ganz entziehen.
Kurzer Blick in die Zukunft. Die meisten Banken rechnen ja damit, dass das letzte Quartal besser wird, die UBS wohl auch.
Ja, CEO Oswald Grübel schließt sich dem an. Er versprüht Zuversicht in der heutigen Medienmitteilung. Er spricht von einer Belebung des Marktes, dass halt eben die Kunden wirklich wieder aktiver werden, Finanzgeschäfte tätigen und die Banken daran dann auch verdienen können. Davon dürfte vor allem die Investmentbank profitieren, aber auch das Wealth Management, also die Vermögensverwaltung. Denn auch wenn es dort mehr Kundenaufträge gibt, da wirklich das Geld zu investieren, statt einfach Cash auf dem Konto zu lassen, das generiert Einnahmen bei den Banken. Laut Oswald Grübel die UBS also auf Kurs, auch die mittelfristigen Ziele zu erreichen. Er peilt da ja einen Vorsteuergewinn von 15 Milliarden Franken an.
Besten Dank für diese ersten Informationen und Einschätzungen, Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion. Und wir bleiben beim lieben Geld. Die Privatsphäre europäischer Kunden von Schweizer Banken kann gewahrt bleiben. Davon ist Finanzminister Hans-Rudolf Merz nach Unterzeichnung einer Vereinbarung in London überzeugt.
Ja, wir wollten in erster Linie den automatischen Informationsaustausch verhindern, das dazu führen würde, dass ausländische Fisken jederzeit auf unsere Konten in den Banken zurückgreifen können. Das haben wir jetzt verhindert.
Mit Großbritannien hat sich die Schweiz darauf geeinigt, nun die Modalitäten einer Abgeltungssteuer auszuhandeln. Ein Verfechter dieser Abgeltungssteuer ist Martin Janssen. Der Zürcher Professor für Bankenwesen hat schon früher zusammen mit den Privatbankiers eine solche Lösung vorgeschlagen. Ich habe ihn gefragt, ist das Thema automatischer Informationsaustausch mit der EU nun definitiv vom Tisch?
Ja, das sehe ich schon so. Mit Deutschland wird ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, jetzt mit den Briten. Ich glaube, das ist definitiv vom Tisch.
Kein Informationsaustausch dafür, eine Abgeltungssteuer. Die würde vorsehen, dass man hier in der Schweiz Steuern einziehen würde von diesen britischen Bankkunden und das Geld dann anonym weiterleiten würde, in diesem Fall nach London. Wird die Schweiz so nicht faktisch zur Steuereintreiberin der Briten?
Doch, das wird sie, ganz klar. Die Schweiz oder die Schweizer Banken oder in Vertretung der Schweizer Bank vielleicht die SIX Group wird die Steuern von diesen Bankkunden eintreiben und nach London übermitteln.
Und das ist für Sie kein Problem?
Ja, das ist ein Problem, ganz klar, wenn wir Steuereintreiber sind Europas. Aber ich glaube, angesichts der Lage, in der sich die Schweiz befand, hat Herr Ambühl sicher sehr gut verhandelt.
Also Sie vertrauen jetzt einfach mal?
Nein, ich glaube, was auf dem Tisch liegt, ist gut. Ich glaube, die Schweiz war in hoher Bedrängnis und ich glaube, die Sache ist gut rausgekommen. Es ist ein Grundstück, innerhalb Europas ein Steuersystem aufrechterhalten zu können, nämlich die Vertraulichkeit der Bankinformationen und trotzdem sinnvoll mit diesen europäischen Staaten zusammenleben zu können.
Herr Janssen, man weiß ja noch nicht genau, wie hoch diese Abgeltungssteuer je nachdem festgelegt wird. Aber besteht denn nicht per se die Gefahr, dass ausländische Bankkunden nun ihr Geld aus der Schweiz abziehen, ihr Bankkonto ins Ausland verlegen, weil sie halt eben Geld zahlen müssen, Steuern zahlen müssen?
Die Schweiz ist ein hervorragender Bankplatz und die ausländischen Kunden sind nicht nur hier, weil man hier Steuern hat sparen können. Sonst wären sie ja heute schon in Singapur drin, Dubai oder in, ich weiß nicht, Vietnam oder so. Die Kunden sind sehr oft hier, weil hier eben Dienstleistungen geboten werden. Ein Teil des Geldes wird abfließen, ein Der größte Teil geht zu diesen Staaten als Steuern. Ein kleiner Teil wird abfließen nach Singapur und vielleicht Australien. Aber ich glaube, ein erheblicher Teil wird hier zurückbleiben.
Aber doch, der Bankenplatz Schweiz wird leiden.
Der Bankenplatz Schweiz wird leiden, ganz sicher, ohne Zweifel.
Aber auch hier denken Sie wieder, es ist besser, einen Kompromiss halt einzugehen und nicht alles verlieren zu müssen.
Ja, aber die Schweiz bekommt ja was dafür, oder? Sie hat gleichzeitig, wird über den Marktzutritt der Banken in diese betreffenden Staaten verhandelt. Und ich gehe jetzt davon aus, wenn die Schweizer das gut machen werden, werden sie am Schluss, es ist nicht ein kurzfristiger Gewinn, aber langfristig wird es den Schweizer Banken besser gehen.
Ihr Fazit, die Schweizer Banken werden vielleicht hier in der Schweiz Geld verlieren, haben dafür aber auch neue Marktmöglichkeiten im Ausland, also eine Situation, von der sie profitieren kann.
Ja, wenn wir das gut machen und uns unsere Stärken bewusst werden, dann werden wir nicht nur Verlierer sein, bin ich überzeugt.
Das glaubt der Bankenprofessor Martin Janssen von der Universität Zürich. Heute Morgen auf DRS 1, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Ein Lehrer, eine Lehrerin soll möglichst viel Zeit mit der Klasse verbringen. Das fordert die SVP in ihrem jüngsten Positionspapier. Sie will, dass Lehrer wieder vermehrt Vollzeitpensen übernehmen. Die SVP rennt damit bei Fachleuten und Berufsverbänden offene Türen ein. Nur die Realität sieht anders aus. Denn heute arbeiten 4 von 5 Lehrkräften nur Teilzeit. Caroline Arn.
Ob in der Klasse oder im Lehrerzimmer, das Arbeitsklima leide, wenn zu viele Lehrer zu kleine Pensen hätten, sagt Anton Strittmatter vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.
Da ist tatsächlich ein großes Problem vorhanden. Es gibt heute ganze Schulhäuser, in denen niemand mehr ein Vollpensum hat.
Für die einzelnen Schüler oder für Schulprojekte beispielsweise nehmen sich Teilzeitlehrerinnen oft unbezahlt Zeit. Wenn nicht, blieben wichtige Arbeiten liegen. Jürgen Oelkers, Professor für Pädagogik an der Universität Zürich und Mitglied des Bildungsrates des Kantons Zürich, sind vor allem die Kleinstpensen von 5-30% ein Dorn im Auge.
Man hat dann weder Zeit, auf Schüler über diese Lektion hinaus einzugehen, noch hat man Gelegenheit, sich im Kollegium bekannt zu machen. Man ist dann gleichsam wie ein Außenseiter im Kollegium. Noch hat man Möglichkeiten, bei der Schulentwicklung mitzusprechen.
Der Anteil dieser Kleinstpensen sei viel zu hoch. Er schätzt, dass sogar jede dritte Stelle ein solches Kleinstpensum sei. Oelkers möchte eine Beschränkung der Pensen auf mindestens 50 Stellenprozente. Ein Abbau der Teilzeitstellen würde vor allem auf Kosten der Frauen gehen, sagt Christina Flittner, Zentralsekretärin beim Verband des Personals öffentlicher Dienste VPOD. Doch auch sie verteidigt Kleinstpensen ganz und gar nicht.
Ich denke, unter 50% ist schwierig aus Perspektive der Frauen, weil man dann innerlich doch entfernt bleibt von der Berufsarbeit und ist auch schwierig aus Perspektive des Arbeitgebers, also in dem Fall der Schulen, weil es schwer ist, Leute, die unter 50% arbeiten, in ein Team richtig zu integrieren.
Die meisten Frauen mit kleinen Pensen würden, laut Umfragen, lieber mehr arbeiten, wenn genügend Lektionen da wären oder die Kinderbetreuung geregelt wäre. Der Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer möchte deutlich mehr Vollzeitlehrer. Mit mehr Lohn und kleinerer Belastung möchte der Verband wieder mehr Anreize dazu schaffen. Denn viele arbeiteten aus Angst vor Überbelastung nicht voll. Ein Verbot von Kleinstpensen sei jedoch reines Wunschdenken und würde den aktuellen Lehrermangel noch zusätzlich verschärfen. Die Schule leidet also unter zu vielen zu kleinen Teilzeitstellen, da sind sich alle einig. Die Lösungsvorschläge sehen dagegen sehr unterschiedlich aus.
Die Enthüllung der Zeitung New York Times ist hochbrisant. Millionen sollen geflossen sein zwischen Iran und Afghanistan. Schmiergelder, mit denen der Iran versuchte, Einfluss zu nehmen, so der Vorwurf. Ein Mitarbeiter von Afghanistans Präsident Karzai bezeichnete die Enthüllung zunächst als Blödsinn. Teheran sprach von Lügen. Doch nur wenige Stunden später bestätigte Karzai, der Präsident Afghanistans, höchstpersönlich diese Zahlungen. Und die USA reagierten verblüfft. Fredrik Steiger.
Mehrere Millionen Dollar soll der Stabschef des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai vom Iran entgegengenommen haben. Und zwar nicht zum ersten Mal. Jeweils in Bar und in Papier- oder Plastiktüten verpackt. Nach ersten heftigen Dementis aus Kabul und Teheran bestätigte Karzai jetzt die Zahlungen.
The cash payments are done by various friendly countries to help the presidential office.
Verschiedene befreundete Länder würden damit das afghanische Präsidialamt mitfinanzieren.
This is transparent and this is something that I have discussed even with President Bush. This is nothing hidden.
Das Ganze sei völlig transparent und normal. Er habe das sogar mit Ex-US-Präsident George Bush diskutiert, behauptet Karzai. Washington hingegen ist höchst irritiert über diese seltsame Form der staatlichen Mittelbeschaffung, macht Philip Crowley, Sprecher des Außenministeriums, klar.
We remain skeptical of Iran's motives, given its history of playing a destabilizing role with its neighbors.
Man misstraue den iranischen Motiven, zumal Teheran Afghanistan destabilisiere. Sicher ist, der Iran hat das Geld nicht selbstlos bezahlt, sondern um Einfluss auf die afghanische Regierung zu nehmen. Die nun bekannt gewordenen Zahlungen sind ein weiterer Hinweis dafür, dass Teheran im Nachbarland ein Doppelspiel betreibt. Nüchtern und langfristig betrachtet müsste das schiitische Regime an einem stabilen Afghanistan interessiert sein, das nicht von radikal-sunnitischen Taliban regiert wird und aus dem nicht Millionen von Flüchtlingen und Tonnen von Drogen in den Iran gelangen. Kurzfristig aber scheint das Interesse größer, dem Westen und besonders den USA in Afghanistan Steine in den Weg zu legen und die Stabilisierung des Landes zu behindern. Daraufhin deutet auch, dass Teheran Waffen und Aufständische über die iranisch-afghanische Grenze gelangen lässt und wohl deren Kampf gar aktiv unterstützt.
Verantwortlich ist heute Morgen Andreas Lüthi, ich bin Nicole Frank.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.